Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio.
Hallo, mein Name ist Soraya Bechtel. Ich bin Journalistin beim Falter Morgen, dem täglichen Wien-Newsletter des Falter. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich blicke bei den aktuellen Wirtschaftsmeldungen nicht mehr durch. Die Inflation ist im September auf über 10% gestiegen. Gleichzeitig erwarten Ökonomen, dass die Wirtschaft teuer wächst. Im nächsten Jahr ist es umgekehrt. Die Inflation sinkt, aber die Arbeitslosigkeit steigt und die Wirtschaft bricht ein. Was ist da los? Ich habe mich mit Josef Baumgartner, Ökonom und Inflationsexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut BIFO getroffen und ihn gebeten, mir die Inflation zu erklären. Fangen wir mit den Basics an. Die Preise steigen, weil Putin in die Ukraine einmarschiert ist, oder?
Die Preissteigerungen haben ja schon begonnen, also stärkere Preissteigerungen im letzten Jahr, im Sommer, eigentlich beginnend mit Frühjahr 21, ja, wo die Mineralölpreise stärker gestiegen sind, weil die Ölpreise stark angezogen haben, und das waren noch Effekte von der Pandemie her. Ja, also wir hatten in der Pandemie einen extrem starken Rückgang durch die Rezession in den Rohstoffpreisen, insbesondere Öl und auch andere Energierohstoffe, aber dort nicht so stark. Und dann hatten wir im Prinzip sozusagen, wie sich im Sommer, Herbst 20 die Wirtschaft wieder begonnen hat zu erholen, hat eben dann auch die Nachfrage nach diesen Energieprodukten, nach den Rohstoffen zugenommen, und dann sind die Preise auch wieder angestiegen, aber die Produktion ist nicht in dem Ausmaß ausgeweitet worden, wie die Nachfrage angezogen hat. Ja? Also wir waren im Frühjahr 2021 bei den Rohölpreisen schon auf deutlich über den Werten von vor der Covid-Krise. Und also bei den Preisen, aber bei den Mengen noch nicht, ja, weil die Industrieproduktion hat stark angezogen, da war eine starke Nachfrage nach Öl, und die Förderländer, insbesondere die USA, haben ihre Förderung bei weitem nicht in dem Ausmaß ausgeweitet, wie man das in der Vergangenheit gesehen hat, wie das geschwankt hat mit Preissteigerungen. Ja.
Dass nicht mehr Erdöl gefördert wurde, liegt daran, dass während der Pandemie die Nachfrage gesunken ist. Zahlreiche Energieunternehmen sind pleite gegangen. 2021 gab es in den USA etwa ein Drittel weniger Fracking-Unternehmen als noch vor der Pandemie. Aber das war nicht der alleinige Grund, warum die Preise gestiegen sind.
Auch die OPEC hat weniger produziert. Und im Prinzip haben die gesehen, okay, die Preise sind hoch, und wenn wir sozusagen einig sind in der Gruppe, dann können wir sozusagen die Preise hochhalten. Saudi-Arabien wollte Einschränkungen in den Fördermengen, Russland wollte eine Ausweitung. Und dann hat Saudi-Arabien paradox interveniert und hat angekündigt, die Produktion auszuweiten, genau das Gegenteil zu machen, was sie eigentlich wollten. Der Preis ist nach unten gegangen, und mit März ist dann sozusagen sind die Informationen, Pandemie, wir gehen in eine globale Rezession, und hat die Preise dann nochmal nach unten sozusagen gebracht, weil die globale Nachfrage nach Energie zurückgegangen ist durch die eingeschränkte Industrieproduktion. Und das war sozusagen der Beginn dieser höheren Inflation im Frühjahr 21, getrieben von den Ölpreisen und den Mineralölprodukten. Ja? Und das war dann im Prinzip im Jahresverlauf 21 und dann auch noch, ja, bis jetzt eigentlich in den Sommer 22, waren die Mineralölprodukte für sich genommen die stärkste Gruppe, die die Inflation getrieben hat. Und dann hatten wir aber auch schon Überwälzungseffekte von diesen Rohstoffpreisen durch höhere Transportkosten, die dann auch auf im Prinzip alle anderen Waren übergewälzt wurde.
Und dann kam der 24. Februar. Russland startet einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Russland ist im Prinzip der wichtigste Energieversorger für Europa gewesen. Und wir waren auch der wichtigste Abnehmer. Und das sind eben bei allen drei großen Energierohstoffen, beim Erdöl, beim Erdgas und bei der Kohle. Und das hat im Prinzip dann infolge des Ukraine-Kriegs eben dann bei all diesen Produkten nochmal eins draufgesetzt, dass die Energiepreise so stark angestiegen sind. Und zwar insbesondere in Europa.
Als wären Pandemie und Krieg nicht schon genug, steigt im Jahr 2021 auch noch die Nachfrage nach Erdgas. Viele Länder kämpfen mit Produktionsausfällen. In China brach die Kohleproduktion ein, Frankreich und Deutschland stellten Atommeiler ab und im Hitzesommer 2022 produzieren dann auch noch die Wasserkraftwerke weniger Strom.
Aber was dann wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass es steil und nachhaltig nach oben gegangen ist, war der Stopp von Gazprom in Europa einzulagern. Und mit dem Ukraine-Krieg hat es dann nochmal auch beim Erdgas sozusagen einen Push nach oben gegeben. Das hat eben auch damit zu tun, also dass dann auch über Sanktionen verhängt wurden, also für Kohle zum Beispiel, die wirkt schon, also dass wir keine russische Kohle in Europa mehr kaufen. Mit Mineralölprodukten wird mit Jahresende heuer kein russisches Öl mehr und keine verarbeiteten Mineralölprodukte mehr eingekauft. Und sukzessive hat Russland im heurigen Jahr die Gasversorgung reduziert, insbesondere im Sommer dann mit diesen dauerhaften Wartungsarbeiten, wo dann Nord Stream 1 abgeschaltet wurde und auch die Jamal-Route sozusagen weniger Gas geliefert hat Richtung Polen und Deutschland. Also insgesamt sind wir in Europa in einer ersten starken Energieabhängigkeit von Russland und zweitens eben durch die geringere Versorgung sind in Europa die Energiepreise so stark angestiegen.
Das Angebot sinkt und das, obwohl die Nachfrage steigt. Die Industrieöfen laufen seit 2 Jahren wieder auf Hochtouren. Aber warum stieg die Industrieproduktion mitten in der Pandemie?
Da hat es durch die Pandemie auch eine Verschiebung in der Konsumstruktur der privaten Haushalte gegeben. Also hin zu Waren, vor allem dauerhaften Konsumgütern, die zu einem viel größeren Teil als Dienstleistungen importiert werden und auch von Fernost importiert werden. Also sozusagen diese Verschiebung in der Nachfrage, und das war insbesondere auch in den USA extrem stark, wenn also sozusagen im Homeoffice brauchen sie Equipment, eben Computer und zusätzlichen Bildschirm und im Homeschooling dann eben für die Kinder Tablets oder PCs. Die Leute waren viel mehr zu Hause, haben im Prinzip gesehen, okay, ihre Wohnungen sind zum Teil so nicht mehr ganz so up-to-date, und sondern diejenigen, die es leisten konnten, haben investiert auch eben in neue Wohnungseinrichtungen, in Haus und Garten, das ist gebunt, oder in Freizeit, was sie in der Pandemie machen konnten, Fahrräder und so weiter, die Klassiker, die man sozusagen x-mal schon gehört hat. Aber das ist sozusagen eine Verschiebung in der Konsumnachfrage, die eben industriell produzierte Waren sind, ja, und die auch zum sehr wesentlichen Teil auch in China im Fernost produziert werden. Und damit ist dann auch die Nachfrage nach Transportkapazität enorm angestiegen. Ja. Und das hat sozusagen dann zur Folge gehabt, dass eben die Transportkosten, die Frachtkosten so stark angestiegen sind, weil es im Prinzip praktisch in der gesamten Lieferkette auch zu Kapazitäts, sozusagen, wo man an die Kapazitätsgrenze gekommen ist und damit eben diese Engpässe schlagend wurden. Die Häfen sozusagen zu klein, ja, wenn sie einen neuen Hafen erweitern wollen oder bauen wollen, also dauert das 5 Jahre oder so. Oder ein Containerschiff zu bauen, dauert 5 Jahre. Ja. Ein Hafen wahrscheinlich mehr als 5 Jahre. Einen simplen Container zu bauen, bis das dann verfügbar ist, brauchen sie ein halbes Jahr. Ja, also da war, ist man an die Kapazitätsgrenzen gekommen, und das hat die Frachtkosten enorm in die Höhe getrieben. Und damit waren sozusagen von dieser Seite her über die Rohstoffe, über die Transportkosten, über die engen Kapazitäten bei den Lieferungen, sozusagen, das waren alles die Treiber für die Preise nach oben. Und dann kamen noch Effekte eben auch sozusagen vom Pandemiehandling in China dazu, wie im heurigen Jahr zum Beispiel, dass Shanghai, der größte Hafen der Welt, für 3 Monate, also sozusagen die gesamte Region, mehr oder weniger im Lockdown war. Das hat insgesamt die internationalen Lieferbeziehungen, diese Liefernetzwerke wieder vollkommen durcheinander gebracht. Und eben aus dieser Kombination sehr hohen Energiepreisen und Lieferschwierigkeiten haben wir dann eben diesen gesamten Mix, dass die Preise so stark angestiegen sind.
Trotz der hohen Inflation erwartet das WIFO ein Wirtschaftswachstum von 4,8%. Für mich klingt das nach einem Widerspruch. Hieß es nicht, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut?
Ja, also im Prinzip, sozusagen, wenn wir uns die Entwicklung oder die Zusammensetzung also der Inflation anschauen im heurigen Jahr, dann ist wirklich der Hauptteil der direkte Energieeffekt. Das sind die Treibstoffkosten, das sind die Haushaltsenergiekosten für Gas und Strom, Fernwärme. Dort sind wir noch nicht so quasi am Ende der Fahnenstange angelangt. Weil wir, wenn wir uns die Entwicklungen, die wir zu erwarten haben, auf Basis der Preisentwicklung auf den Futures-Märkten, also das heißt, das sind Märkte, wo sie auf Termin für die Zukunft schon ihren Strom einkaufen können, das heißt im Prinzip Kontrakte abschließen können, dass sie schon für die Zukunft ihren Strom, den sie erst produzieren, schon jetzt anbieten können und auch als Nachfrage, und das sind in der Regel Großnachfrage, nicht kleine Haushalte, sondern wirklich im großen Stil, den Strom schon jetzt einkaufen können für in 3 Jahren. Und das heißt, viele Industriebetriebe sozusagen leben noch davon, dass sie den Strom vor 2, 3 Jahren eingekauft haben und nach wie vor eben günstigen Strom geliefert bekommen. Und da ist eben auch in der Industrie bis jetzt sozusagen noch nicht alles angekommen.
Das heißt, im nächsten Jahr schwächelt die Wirtschaft, weil die Kosten für die Industrie zeitweise steigen.
Also wir haben schon Überwälzungseffekte, also die auf alle anderen Waren mehr oder weniger übergewälzt werden. Sie haben bei den Konsumwaren eben auch in der Herstellung, im Transport ist Energie enthalten und diese höheren Preise werden da auch übergewälzt. Und auch bei Dienstleistungen haben Sie im Prinzip Energie, wenn Sie ein Hotel betreiben, haben Sie Stromkosten, haben Sie Gaskosten. Also, und diese höheren Preise werden auch übergewälzt. Die haben höhere Einkaufspreise bei Nahrungsmitteln in der Gastronomie bzw. in der Hotellerie weitergeben. Ja, und diese Prozesse haben schon stattgefunden, aber die werden noch weitergehen im nächsten Jahr. Wir erwarten, dass sich bei den Energiepreisen jetzt am europäischen Großmarkt der Peak bei Gas und Strom sollte nach der Winterheizsaison sein und dann die Preise etwas zurückgehen. Aber für die Haushaltskunden wird das erst mit einer gewissen Verzögerung dann ankommen. Und das heißt, wir erwarten schon noch im nächsten Jahr, also dass es hier bei den Inflationsraten zumindest bis zu dem Sommer hin, also die Inflation noch hoch bleibt. Entlastende Effekte im nächsten Jahr wird es geben im Bereich der Mineralölprodukte. Sie sind jetzt wieder gestiegen, eben durch den Rückgang der Fördermenge. Aber wir erwarten jetzt nicht, dass wir auf das Niveau zurückkommen, sozusagen den Höhepunkt, den wir im Jahr März und dann im Juni nochmal hatten, wo es dann doch bei Ölpreisen in der Gegend von 120, 125 Dollar pro Barrel gegangen ist. Aktuell sind wir am Weg Richtung 100 Dollar und da erwarten wir jetzt, dass sich dort einpendelt. Außer die OPEC beschließt, nochmal die Fördermengen zu reduzieren, dann kann es natürlich nochmal weiter nach oben gehen.
Und im nächsten Jahr erwarten Sie dann eine 6%ige Inflation. Aber 6% wovon? Wenn die Preise jetzt schon 10% teurer sind, kommen die 6% noch obendrauf? Dann sind wir ja bei 16%.
Wenn ich es von dem sozusagen davor rechne, dann sind sozusagen kumuliert, ja, dann haben wir deutliche Preissteigerungen. Also zu den Entwicklungen, die wir sozusagen hatten, sondern ist das eine nachhaltige Verschiebung des Preisniveaus. Ja? Also wir gehen davon aus, dass sich in den Folgejahren dann in den Jahren 24, 25 die Inflationsraten wieder abnehmen, aber dass das Preisniveau hoch bleibt. Ja, also das ist nicht zu Verbilligungen, also zumindest nicht zu markanten Verbilligungen kommt, die insgesamt das Preisniveau stark nach unten drücken. Ja.
Dann werden wir nie wieder eine Melange unter 4 Euro trinken?
Will ich mal davon ausgehen, ja, also insbesondere bei den Preisen im Dienstleistungsbereich, das heißt in Restaurants, sagen die reagieren auch immer ein bisschen asymmetrisch. Dort ist aber das Problem auch oder die Entwicklung auch, dort haben sie eben nicht nur die Preisentwicklung von den Inputs der Produkte, die sie verkaufen, sondern sie haben eben auch die Entwicklung der Lohnkosten und die sozusagen über die Zeit einfach sukzessiv zunehmen.
Aktuell werden die Lohnerhöhungen verhandelt. Sie sollen die Inflation ausgleichen, aber die Verhandlungsbasis liegt bei 6%. Das reicht doch nicht.
Naja, es kommt drauf an. Also die Gewerkschaften fordern jetzt 10,6. Mhm. Wenn man jetzt sich die Inflationsrate anschauen würde, die Inflation der 12 Monate, bevor die Verhandlungen begonnen haben im September, das heißt September 2021 bis August 2022, dann wäre diese Inflationsrate 6,3%. Insgesamt die Gesamtwirtschaft gehen wir mit einem leichten Reallohn Plus aus. Das heißt, das für nächstes Jahr. Mhm. Ja. Und was nächstes Jahr stark dazu kommt, was die Kaufkraft der Haushalte beeinflusst, ist sozusagen, dass mehr Netto vom Brutto bleibt. Ja, durch die Steuersenkungen, die im nächsten Jahr im Prinzip wirksam werden. Und der Ausgleich der kalten Progression ist nichts anderes als eigentlich eine Steuersenkung. Mhm. Ja. Also die Steuerbelastung der Lohn- und Einkommensteuer, die geht zurück. Da erwarten wir für nächstes Jahr, also dass Löhne und Gehälter, also von den unselbstständig Beschäftigten, um ungefähr 4 Prozentpunkte sozusagen ansteigen dadurch. Ja. Das gleicht ungefähr den Netto-Reallohnverlust 21, 22 aus. So.
Dann können wir uns eigentlich gleich viel leisten wie früher.
Ja, das Problem ist, das ist natürlich nicht so ganz gleich verteilt auf alle Haushalte, also das ist oder alle Einkommen. Da muss man sich das dann eben anschauen, wie dann die jeweiligen Lohnabschlüsse in den einzelnen Branchen dann wirklich ausschauen. Aber für einen durchschnittlichen Haushalt würde sich im Prinzip sozusagen das dann so ergeben, dass die Haushaltseinkommen netto eben steigen. Und wir gehen aber auch davon aus, dass das nicht alles oder nur ein Teil davon in den Konsum geht, sondern eben auch, also die Sparquote erhöht wird, eben um sozusagen einen Polster zu haben für die Unsicherheiten, die vielleicht in den nächsten Jahren noch drohen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Es heißt auch immer, dass sozial schlechter gestellte Menschen härter betroffen sind. Klar ist es für jemanden, der nur 900 Euro am Konto hat, schwieriger mit den höheren Preisen umzugehen. Aber betroffen sind eigentlich alle gleich, oder?
Naja, das kann man so nicht sagen. Also sind alle mehr oder weniger betroffen und wir erleben alle einen Kaufkraftverlust. Die Frage ist aber, wie können wir damit umgehen und wie können wir das stemmen? Ja? Und wenn jemand sozusagen bevor diese starke Teuerung sozusagen begonnen hat, schon mehr oder weniger sein gesamtes Einkommen für Güter des täglichen Bedarfs oder für notwendige Güter ausgeben musste, um eben ein Dach über den Kopf zu haben, um Nahrungsmittel einkaufen zu können, um eben seine oder ihre Wohnung heizen und beleuchten zu können. Ja? Wenn da schon im Prinzip das meiste vom Einkommen dafür draufgegangen ist, also die haben es viel schwieriger mit diese Mehrbelastungen aus den höheren Preisen zu stemmen. Ja, also weil, also in der Regel, wenn sie auch niedrige Einkommen haben, sind ihre Ersparnisse meist niedrig, weil sie in der Vergangenheit schon sozusagen ihnen wenig übrig geblieben ist. Und das ist bei Haushalten, wenn wir jetzt die oberen 10% der Einkommensverteilung hernehmen, also die sparen ungefähr 40% ihres laufenden Einkommens. Und da brauche ich meinen Konsum de facto gar nicht verändern. Ich spare etwas weniger. Okay, das ist für mich als erstens von der Entscheidung her und welche also sozusagen Auswirkungen das auf mein tägliches Leben hat, ganz was anderes, als wenn ich in einer sehr prekären Situation bin, wo ich vorher schon sozusagen knapp mit meinem Haushaltsbudget ausgekommen bin und dann eben diese Preissteigerungen, also wo es dann wirklich auch existenzbedrohend wird. Ja, also, und insofern ist sozusagen die Betroffenheit dann schon sehr ungleich verteilt. Ja. Und darum ist unsere Forderung eher in die Richtung, dass man eben Haushalte in den unteren Einkommensbereichen gezielter unterstützt und weniger Maßnahmen eben macht, die sozusagen auf alle gehen, weil sich insgesamt das natürlich auch eine hohe Belastung ist für den öffentlichen Haushalt, also für die Budgets des Bundes. Und im Prinzip eben Haushalte in der, sagen wir jetzt mal, oberen Einkommenshälfte aus ihren Ersparnissen beziehungsweise aus ihrem laufenden Einkommen diese Teuerung stemmen können. Ja. Und da braucht es im Prinzip diese staatliche Unterstützung nicht. Ja.
Die NEOS kritisieren das Gießkannenprinzip der Regierungsmaßnahmen. Es würde die Inflation weiter befördern, wenn auch Reiche mehr Geld bekommen. Warum eigentlich? Bei den Lohnabschlüssen verstehe ich den Inflationseffekt ja. Die Unternehmen müssen schließlich höhere Löhne bezahlen und schlagen das auf den Preis. Wenn ich aber 500 Euro von der Regierung bekomme, kann ich sie einfach wieder verpulvern, oder?
Naja, der Punkt ist, was passiert mit den 500 Euro? Ja, und wenn jetzt sozusagen die alle Haushalte ausgeben, dann wird damit sozusagen zusätzliche Nachfrage generiert. Und eine zusätzliche Nachfrage heißt im Allgemeinen, dass es sozusagen tendenziell also sozusagen die Preise nochmal erhöht. Ja. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wie wir das eigentlich seit ja, über einem Jahr sind, wo wir im Prinzip von der Angebotsseite her ja, durch Lieferprobleme eine Angebotseinschränkung haben, dass die Nachfrage, die wir sozusagen erzeugen, gar nicht unmittelbar befriedigt werden kann, weil eben die Containerschiffe zum Teil tagelang vor den Häfen warten müssen, bis das entladen werden und sozusagen wir gar nicht all diese Produkte herankarren können, die nachgefragt werden, dann hat das zusätzlich eben auch von dieser wenn ich sozusagen hier angebotsbeschränkt bin und die Nachfrage steigt, dann hat das eigentlich noch einen stärkeren Effekt, dass es die Preise tendenziell erhöhen kann. Ja. Aber insgesamt würden wir diesen Effekt als jetzt keinen Haupttreiber der Inflation sehen. Ja. Also der Haupttreiber sind nach wie vor die Energiepreise.
Die Strompreisbremse wirkt dagegen inflationsdämpfend. Könnte man nicht auch argumentieren, dass dann die Nachfrage nach Strom steigt, wenn der Preis niedrig ist?
Naja, es ist in den Bereichen, die im Prinzip sozusagen unter diesen 2.900 Kilowattstunden bleiben. Das sind im Prinzip kleine Haushalte, Single-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte in einer ja, sozusagen Wohnung mit sozusagen normaler Größe. Die haben in der Regel einen Stromverbrauch, der unter den 2.900 Kilowattstunden ist. Und das war auch eine Kritik von uns, dass sozusagen eben die Haushaltsgröße nicht berücksichtigt werden konnte. Also, und es ist uns auch klar, dass das im Prinzip sozusagen länger gedauert hätte, diese Daten zu matchen, ja. Aber es, sozusagen, es wäre zielgerichteter gewesen. Und ein zweiter Aspekt, den wir auch kritisiert haben, ist, dass nicht unterschieden wird, ob das eine ein Hauptwohnsitz ist oder ob es ein Nebenwohnsitz ist. Ja. Und was gefördert wird, ist jetzt nicht ein bestimmter Haushalt, sondern der Zählpunkt. Ja. Und wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, mehrere Zählpunkte in seinem Haushalt hat, dann wird das nicht zusammengenommen, sondern dann wird sozusagen der Zählpunkt gefördert. Das sind schon ein paar Dinge, wo man sagt, okay, eigentlich macht das wenig Sinn.
Das WIFO rechnet damit, dass die Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr steigt. Warum? Können die Unternehmen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage ihre Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen? Oder gehen sie Konkurs?
Naja, wir gehen davon aus, also wir hatten im heurigen Jahr noch wirklich eine sehr günstige Konjunktur in der ersten Jahreshälfte. Was wir aus den vorlaufenden Indikatoren und aus Unternehmensbefragungen sehen, ist, dass die Industrieproduktion zwar immer noch auf einem hohen Niveau, aber schon leicht also zurückgeht. Und da erwarten wir im nächsten Jahr und im vierten Quartal und im nächsten Jahr, also dass das insbesondere in der Industrie die Produktion zurückgenommen wird. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass die Produktionskosten in Europa und damit auch in Österreich steigen, ja, also aus den Energieeffekten, die wir schon jetzt besprochen haben, also dass sozusagen die Inputkosten steigen und auf der anderen Seite eben nicht nur in Europa ein wirtschaftlicher Abschwung erwartet wird, sondern eben eigentlich ein globaler Abschwung auch in den USA, die Wirtschaftsleistung zurückgeht, das heißt insgesamt die globale Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zurückgeht. Und dieser Abschwung führt eben dazu, dass wir für nächstes Jahr für die österreichische Wirtschaft nach eben, wie Sie vorher schon gesagt haben, 4,8% Wirtschaftswachstum heuer, im nächsten Jahr ungefähr 0,2 erwarten, das heißt eine Stagnation erwarten, aber bei weiterhin hoher Inflation.
Die Regierungsmaßnahmen mildern nur die Symptome, nicht aber die Ursache der Inflation. Wie kommen wir da also wieder raus?
Für die wirtschaftliche Entwicklung gehen wir auf mittlere Perspektive davon aus, dass durch diese starken Energiepreissteigerungen dieser Strukturwandel, sozusagen der ja im Prinzip schon im Gange ist, also wo wir im Prinzip sozusagen in Richtung Klimaneutralität wollen, dass dieser Strukturwandel beschleunigt wird. Wenn jetzt Industriebetriebe, die sehr stark vom Gas abhängen und zusätzlich noch im globalen Wettbewerb stehen, das heißt mit Produzenten, die genau also sozusagen dort mit der günstigen Energie produzieren können, die kommen unter enormen Wettbewerbsdruck. Ja? Und also die haben zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt ihnen durch Innovationen, energieeffizienter zu werden, das heißt von den fossilen Energieträgern weniger zu brauchen oder auf andere Energieformen, erneuerbare Energieformen umzusteigen. Ja? Wenn das nicht gelingt, dann werden sie wahrscheinlich die Produktion verlagern, ja? Und sagen, okay, oder das zukaufen und sagen, okay, wir stellen die Sparte gänzlich ein oder wir verlagern sie und beides hat den Effekt, dass wir dann weniger bei uns produzieren von diesen energieintensiven Gütern und wir sie mehr oder weniger als Importe zu kaufen.
Dann heizen wir in 5 Jahren alle mit Solaranlagen?
Dass das in 5 Jahren abgeschlossen ist, das glaube ich nicht.
Aber mit der Inflation ist es in 5 Jahren vorbei.
Also unsere mittelfristige Aussicht ist, dass wir so in den Jahren 26, 27 aus heutiger Einschätzung bei ungefähr einer Inflationsrate von 2,5% landen sollten. Also immer noch etwas über dem Inflationsziel der EZB. Das sind 2%, ja. Aber doch gegenüber dem, was wir heuer haben, deutlich niedriger. Aber insgesamt heißt das, dass das Preisniveau natürlich dann im heurigen Jahr und auch im nächsten Jahr noch einen deutlichen Shift nach oben erfährt und auf diesem höheren Niveau dann die Preissteigerungen in den nächsten Jahren eben dann geringer werden.
Aber dann haben wir ja auch höhere Löhne.
Da haben wir auch höhere Löhne. Wir gehen auch davon aus, dass die Reallohnentwicklung in den nächsten Jahren nicht so schlecht sein sollte. Das hat eben zwei Gründe. Das eine ist, wie unser Lohnverhandlungssystem funktioniert, dass im Prinzip eben die vergangene Inflation die Hauptvariable ist, die hier berücksichtigt wird oder zumindest versuchen, dass die Gewerkschaften, dass sie das einbringen. Und das zweite wird sein, wie sich insgesamt die Knappheit nach Fachkräften weiterentwickelt. Aufgrund der Demografie wird das sozusagen nachhaltig ein größeres Problem und darum wird auch dieser Strukturwandel bzw. dieser Konjunktureinbruch im nächsten Jahr, also die Arbeitslosenquote nicht so stark, also sozusagen nach oben treiben, als wir das in den vergangenen Jahren hatten, wenn wir sozusagen praktisch eine Stagnation hatten in der wirtschaftlichen Entwicklung, dass dann eben auch die Beschäftigung stark zurückgegangen ist und die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Das ist in der aktuellen Lage, wird das etwas dadurch abgedämpft, dass wir in der jetzigen Situation in vielen Bereichen, in vielen Betrieben, die mehr Leute beschäftigen könnten, als sie können, weil eben die Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen. Und sozusagen, da gibt es noch sozusagen ein Reservoir an Jobs, die bei der sich abkühlenden Konjunktur sozusagen dann trotzdem noch dazu führen, dass es nicht so zu größeren Entlassungen kommt.
Das war ein Gespräch mit Josef Baumgartner. Er ist Inflationsexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Eine mehrteilige Serie, in der wir die Inflation erklären, erscheint diese Woche im Falter Morgen. Sie können den täglichen Newsletter kostenlos unter falter.at/morgen abonnieren.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.